SWR 2 Wissen. Heute mit dem Thema Glauben und Moderne, Religion und Säkularisierung. Angeblich gibt es in der säkularen Moderne keinen Platz mehr für den Glauben. Er wurde immer mehr vom Vernunftprinzip verdrängt. Glauben ist demgemäß etwas für irrationale Menschen, die sich in einer durch und durch rationalen Welt nach einem Jenseits sehnen. Doch stimmt das tatsächlich? Wo hat der Glauben heute noch einen Platz? Darüber habe ich mit Detlef Pollack gesprochen, Professor für Religionssoziologie an der Universität Münster. Und meine erste Frage war, wie würde er Glauben definieren?
Glaube ist sehr eng verbunden mit Prozessen der Vertrauensbildung. Also im Griechischen haben wir Pisteuein als Begriff für Glauben. Und das heißt eben nicht nur Glauben, sondern das heißt auch Vertrauen. Und ich würde sagen, typisch für den Glauben ist, dass man sich auf etwas verlässt, von dem man nicht ganz genau und sicher weiß, ob man wirklich Grund darauf hat, sich darauf zu verlassen. Das ist typisch für den Glaubenden. Also da ist immer auch ein Moment der Unsicherheit mit dabei. Aber er sagt, das ist für mein Leben wichtig und ich möchte sozusagen auf etwas bauen, das ist mein Fundament, von dem her ich mein Leben entwickle. Also Glaube ist im Wesentlichen erstmal vor allen Dingen dieses sich orientieren auf etwas, was man vielleicht nicht anfassen kann, was man vielleicht nicht unmittelbar erleben kann, was man vielleicht nicht unbedingt materiell erfahren kann, aber was für einen selber wichtig ist.
Es geht auch um Vertrauensvorschuss.
Unbedingt. Es geht auch darum, dass man gewissermaßen sich einlässt auf etwas. Sehr häufig wird auch mit dem Glauben der Gedanke verbunden, dass das gar nicht etwas ist, was man selber machen kann, was man sich vornehmen kann, sondern was mit einem geschieht. Also gewissermaßen, wer ist es hier eigentlich, der glaubt? Ist es der autonome Mensch oder ist es möglicherweise eine höhere Macht in mir, also in mir ein Seelenfunken, ja, der mich mit Gott verbindet? Und dann ist es gewissermaßen eigentlich dieser Seelenfunken, der mich zum Glauben führt. Auch diese Vorstellung gibt es.
Das ist also praktisch, kann man sagen, vielleicht ein exklusiver Zugang zum, ja, also ich sage jetzt mal zum Religiösen, zum Nichtbeweisbaren, zum, sagen wir es ruhig, Metaphysischen.
Das muss nicht exklusiv sein, aber es ist zumindest nur individuell erfahrbar. Es ist etwas, was das Individuum ausmacht, was man nicht so ohne weiteres mit anderen teilen kann. Man kann darüber reden, man kann das kommunizieren. Jeder andere muss sozusagen dann auch diesen Vorgang, diesen Akt des Glaubens für sich selber vollziehen. Und das heißt, dass der Glaube nicht so ohne weiteres übertragbar ist.
Und ich kann es auch irgendwie nicht rationalisieren, ich kann es nicht vernünftig legitimieren. Es entzieht sich den herkömmlichen Argumentationsstrukturen.
Nicht vollständig. Also man unterscheidet in der Theologie, also in der Theologie im Christentum, zwischen dem Glauben, mit dem man glaubt, das ist der Fides, qua Kreditur, also sozusagen die Art und Weise, wie ich glaube, das kann man nicht so ohne weiteres rationalisieren. Aber es gibt auch einen Glauben, an den man glaubt, also die Inhalte des Glaubens. Und die lassen sich natürlich sehr wohl auch rationalisieren, die lassen sich aussagen. Da gibt es vielleicht sogar Dogmen, an die man glauben kann. Und das ist typisch für den Glauben, dass er gewissermaßen sich auf etwas richtet, was nicht nur im Subjekt angelegt ist, das ist es vielleicht auch, aber es geht darüber hinaus und das bezieht sich auf ein Objekt.
Ich glaube, messbar, erfragbar, also sagen wir mal, wenn Sie eine Statistik machen müssten, ja, der Glaube in Ost- und Westdeutschland, die Funktion.
Was wir haben, sind sozusagen nur Aussagen von Menschen, die über ihr Inneres Auskunft geben. Was wir nicht wissen, ob dasjenige, was Sie sagen, mit ihrem Inneren wirklich übereinstimmt. Also wir können gewissermaßen nur die Kommunikation erfassen. Insofern ist es vielleicht schon ein Hinweis darauf, wenn Menschen sagen, ich bekenne mich zum Glauben an Gott, dass sie vielleicht wirklich glauben. Sie müssen ja nicht unbedingt sich selber etwas vormachen oder anderen etwas vormachen. Andererseits ist es aber natürlich auch klar, dass wir zu diesen Erlebnissen im Inneren, zu dem, was der Mensch im Inneren sich vorstellt und denkt, was er fühlt, keinen direkten Zugang haben.
Hat der Glaube oder das Glaubenspotenzial in Deutschland zugenommen in den letzten 30 Jahren?
Also wenn wir von dem ausgehen, was die Menschen sagen, dann nicht. Ziemlich deutlich eigentlich nicht.
Ist es zurückgegangen?
Es ist zurückgegangen, es ist nicht dramatisch zurückgegangen. Also ich nehme mal jetzt die wichtigste Vorstellung, das Bekenntnis zum Glauben an Gott. Mhm. Ja, in den 50er Jahren waren das mehr als 80%, die zum Glauben an Gott bekannt haben. Inzwischen sind es immer, also im Westen Deutschlands, wir müssen jetzt zwischen Ost- und Westdeutschland unterscheiden, im Westen sind es noch immer ungefähr vielleicht 60-65%, also so knapp 2/3, die sich zum Glauben an Gott bekennen. Das ist also zurückgegangen und vor allen Dingen hat sich etwas deutlich gewandelt. Das, was man sich unter Gott vorstellt, ist nicht mehr dasselbe wie dasjenige, was man sich vor 50 oder 60 Jahren unter Gott vorgestellt hat. Gott ist nicht mehr unbedingt eine Person, die in das eigene Leben eingreift, mit deren Handel man rechnet, vor der man sich verantworten muss, sondern Gott ist mehr eine unpersönliche, höhere Macht, ja, die man nicht ausschließen will in ihrer Bedeutung für das eigene Leben, aber die man nicht so ohne weiteres und unmittelbar erfahren kann.
Sehr interessant. Das heißt, es gibt nicht mehr so eine Personifizierung des Religiösen.
Ganz genau. Gott wird nicht mehr vorgestellt als Person, die handelt, die interveniert, sondern mehr als eine höhere Macht, die das Leben trägt, möglicherweise sogar auch den Kosmos trägt, der die Welt geschaffen hat, aber nicht unbedingt etwas, was in diesen Kosmos jetzt noch unmittelbar in der Lage ist einzugreifen.
Wie erklären Sie sich diesen Wandel?
Also meine Erklärung wäre vor allen Dingen die, dass man die Aussagen des Glaubens irgendwie vereinbar machen muss mit dem, was man alltäglich erfährt. Auch mit dem wissenschaftlichen Weltbild, aber natürlich vor allen Dingen mit dem, was ich persönlich alltäglich erfahren kann. Und es ist also eher unwahrscheinlich, dass man in seinem Alltag Gott erfährt. Manche behaupten das von sich, aber es ist natürlich auch nicht so ohne weiteres zu kommunizieren und nicht zu überprüfen, sodass also man zwar geprägt ist von dem christlichen Glauben, auch von der christlichen Tradition, auch vielleicht möglicherweise daran festhalten möchte, aber das nicht so ohne weiteres in Übereinstimmung bringen kann mit dem, was man alltäglich erfährt. Und dann ist es plausibler, rational besser zu begründen und zu legitimieren, wenn man sagt, ja, da gibt es eine höhere Macht, auch wenn ich sie nicht erfahre. Es ist wahrscheinlich nicht eine Person, mit der ich jetzt unmittelbar in Kontakt treten kann, aber mein Leben ist doch umgriffen, getragen von dieser höheren Macht.
Aber ist das nicht ein abstraktes Gottesbild, das eigentlich sehr gut mit den Naturwissenschaften harmoniert?
Unbedingt, ganz genau. Das ist ein wichtiger Punkt dabei. Also es ist eine abstrakte Vorstellung. Und diese abstrakte Vorstellung hat etwas Diffuses, etwas Vages. Man weiß nicht genau, was man sich darunter vorstellen soll. Normalerweise ist ja eigentlich, zumindest in der christlichen Tradition, die Transzendenz doppelt besetzt. Also gibt es Gott, aber es gibt auch die bösen Mächte. Diese höhere Macht ist im Grunde genommen eine gute Macht. Also sie ist dem Leben zugewandt, sie unterstützt das Leben, sie gibt dem Leben Sinn. Aber dass man sozusagen diese Macht als etwas Konkretes, als etwas Personales erfahren kann, das ist eher unwahrscheinlich. Und das geht auch damit zusammen, dass man dieser höheren Macht nicht mehr eine so große Bedeutung für das eigene Leben zuschreibt. Anders in den USA, wo man also mehr Gott sich konkret und personal vorstellt und wo man viel mehr damit rechnet, dass Gott unmittelbar anwesend ist.
Warum das? Hängt mit der Tradition zusammen dort, mit der geistesgeschichtlichen?
Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass der christliche Glaube also ein Konfliktstoff ist. Da stehen auf der einen Seite die Evangelikalen, auf der anderen Seite mehr Liberale und man streitet sich darüber sozusagen, welche Bedeutung das Evangelium für die Gestaltung von Politik hat oder für moralische Fragen oder für Abtreibung oder für sexuelles Verhalten. So, da ist sozusagen Religion unmittelbar relevant. Und in dieser Konfliktsituation, wo also Religion umstritten ist, da kann Religion eine ganz andere Bedeutung entfalten, als wenn das wie bei uns sozusagen so ein besonderer Bereich ist, der mit Politik und möglicherweise mit Sexualität oder auch mit Moral nicht von vornherein etwas zu tun hat. Hm. Und das heißt, dass dort also Religion viel stärker in das unmittelbare alltägliche soziale Leben eingebunden ist.
Beispiel für mich wäre der Kreationismus,
ganz genau,
der in den USA wirklich eine starke Bewegung ist.
Genau, und das ist eben und sozusagen eine Position.
Die Position, die Darwinismus ablehnt.
Ganz genau. Und die sich sozusagen von etwas anderem abgrenzt und aus dieser Abgrenzung auch eine gewisse Überzeugungskraft und Stärke gewinnt. Man schart dann die eigenen Leute um sich, kann sich von denjenigen, die nicht der eigenen Meinung sind, abgrenzen. Und das hält religiöse Vorstellungen im Spiel.
Aber diese Bewegung ist ja blind für bestimmte Fakten.
Das würden die wahrscheinlich selber nicht so sehen.
Klar, natürlich nicht. Wie sehen Sie es? Ist das nicht eine Gefahr, also, weil das ja eine fundamentalistische Bewegung ist?
Ja, ich würde sagen, der Fundamentalismus ist wirklich eine Gefahr. Und zwar vor allen Dingen dann, wenn er gewissermaßen nicht nur als etwas behandelt wird, was für das eigene Glaubensleben und für das eigene Verständnis zentral ist, sondern wenn man mit dem Anspruch auftritt, dass dasjenige, was man glaubt, auch für andere verbindlich sein sollte.
Und dann eine Ideologie wird praktisch.
Dann wird daraus sozusagen ein Anspruch auf die Gestaltung der Welt, auf die Gestaltung der Gesellschaft, auch ein Anspruch gegenüber anderen, die anders denken. Also eine mehr oder weniger intolerante Haltung.
Wenn es, wie Sie gesagt haben, beim Glauben um das Verlassen können geht auf etwas, auf eine Basis, um das Vertrauen auf eine Basis oder eine Sinngebung, besteht ja nicht prinzipiell immer die Gefahr, dass der Glauben in sowas wie Fundamentalismus abdriften kann, in sowas wie Ideologieverbrämung?
Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Muster dessen, was Glaube bedeuten kann. Also es gibt einmal so eine alltagsweltliche Einbettung dessen, was Glaube meint. Dann gehört der Glaube einfach zum Leben dazu. Die Vorfahren haben geglaubt und so wie die Vorfahren glauben, so glaube ich auch. Und ich möchte aus dieser Tradition nicht aussteigen. Man fühlt sich dann eingebettet in eine bestimmte familiäre Tradition. Das ist ein Muster von Glauben. Ein ganz anderes Muster wäre dann sozusagen dieser fundamentalistische Glaube, der davon ausgeht, dass dasjenige, was für einen selber Verbindlichkeit besitzt, im Grunde genommen eigentlich für alle gelten müsste. Und daraus resultiert auch eine revolutionäre Kraft. Also sozusagen, man möchte die Welt nicht so lassen, wie sie ist, sondern sie muss eigentlich sozusagen so umgestaltet werden, wie sie den eigenen Vorstellungen entspricht. Es gibt aber natürlich auch einen reflektierten Glauben. Und gerade viele Theologen, also viele Menschen, die sich sozusagen beruflich, professionell mit Glaubensfragen auseinandersetzen, pflegen diesen reflektierten Glauben. Und dieser reflektierte Glaube zeichnet sich meines Erachtens dadurch aus, dass er den eigenen Glauben zu anderen Lebensentwürfen ins Verhältnis setzt.
Also heißt konkret?
Zum Beispiel Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, also ein protestantischer Theologe um 1900, sagt, ja, der Glaube ist zentral und im Grunde genommen ist er das Fundament des individuellen Lebens. Wenn wir glauben, haben das Gefühl der Abhängigkeit, der schlechthinigen Abhängigkeit von etwas Höherem. Mhm. Zugleich aber sagt er, es gibt auch andere Formen des Zugangs zur Wirklichkeit. Zum Beispiel einen wissenschaftlichen Zugang oder einen moralischen Zugang. Die haben auch ihr Recht. Sie stehen neben dem Glauben. Der Glaube muss sich dazu ins Verhältnis setzen, aber er ist nicht das Ganze. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied, ob man gewissermaßen den Glauben als verbindlich ansieht für alle Formen des Zusammenlebens, des gesellschaftlichen Lebens, der eigenen individuellen Lebensgestaltung. Oder ob man sagt, der Glaube ist möglicherweise zentral für mich, aber es gibt auch andere Bereiche, wo ich möglicherweise nicht einfach nur den Glauben heranziehen kann, sondern wo ich auch der Rationalität folge, wo es politische Gesichtspunkte gibt oder wirtschaftliche, die auch ihr Recht haben.
Wie ist das mit den Islamisten, die nun alles da vermischen? Also ich glaube, und sozusagen ihr Muster des ideologischen Glaubens eher verfolgen?
Ich glaube auch, dass also im Islam fundamentalistische Positionen relativ weit verbreitet sind. Und man kann es am besten daran erkennen, dass man danach fragt, meinen Sie, dass die Probleme, die wir heute haben in der Welt, einzig und allein durch den Islam gelöst werden können? Und Menschen, die diese Frage bejahen, die würde ich als tendenziell fundamentalistisch ansprechen. Und wir sehen das ja, dass viele von den Islamisten tatsächlich der Meinung sind,
ja, auch Welterlösungsfantasien haben.
Ja, genau. Also welches Problem auch auftritt, ja, ein medizinisches oder ein rechtliches, der Islam ist die Lösung. Und wenn man so sozusagen argumentiert, ich würde sagen, das ist fundamentalistisch. Das heißt, es wird alles auf letztendlich eine Weltsicht zurückgeführt. Von dort her muss die Erlösung, muss die Lösung aller Probleme erfolgen.
Die schwierige Frage, Herr Pollack, ist das sozusagen für Sie schon im Koran angelegt, dieser Fundamentalismus?
Ich würde sagen, dass tatsächlich Unterschiede bestehen zwischen den einzelnen Religionsgemeinschaften. Ja. Wir haben Nationalreligionen, die relativ entspannt sind. Da gehört es gewissermaßen dazu, einer bestimmten Religion anzugehören, wenn man einer bestimmten Ethnie oder Nation angehört.
Buddhismus zum Beispiel, oder? Eher entspannt.
Ist das schon eine Religion. Ja. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass alle Formen des Buddhismus dieses entspannte Verhältnis haben. Aber so populäre Formen der Religion, Nationalreligionen zum Teil, die haben dieses entspannte Verhältnis. Der Islam, aber auch das Christentum gehören in keiner Weise dazu. Das sind monotheistische Religionen, die das Bekenntnis zu einem Gott verlangen und das Bekenntnis zu diesem Gott schließt das Bekenntnis zu anderen Göttern aus. Das ist zum Beispiel im Hinduismus deutlich anders. Da kann man sozusagen unter verschiedenen Göttern wählen. Wenn man sich dann entschieden hat, dann hängt man diesem Gott an und wird nicht unbedingt dem anderen folgen. Also da gibt es sozusagen sowas wie einen selektiven Monotheismus. Aber im Christentum und auch im Islam, da haben wir im Grunde genommen einen Ausschließlichkeitsanspruch. Mhm. Und dieser hat tatsächlich in meinen Augen eine Tendenz hin zu fundamentalistischen Einstellungen, auch zu einer gewissen Aggressivität.
Aber ich dachte, wir hätten zum Beispiel das Christentum durch die Aufklärung an die Moderne angepasst. Und das hätte der Islam nicht vollzogen, diese Modernisierung.
Also ich sehe es auch so, obwohl das umstritten ist. Also ich denke auch, dass der Islam die Aufklärung, die aufklärerische Kritik noch vor sich hat. Das ist vor allen Dingen auch eine Kritik, die aus der Religion, aus dem Islam selber kommen muss. So wie das Christentum auch sich selbst kritisiert hat. Also das ist ja nicht einfach so in der Aufklärung gewesen, dass da die Philosophen waren, also die Deisten, die gewissermaßen das Christentum von außen her kritisiert haben, sondern das waren ja selber Gläubige, die ihre eigene Religion kritisiert haben. Und tatsächlich hat sich im Christentum in meinen Augen viel verändert aufgrund dieser Fähigkeit zur Selbstkritik. Und da würde ich einen deutlichen Unterschied sehen zwischen der jetzigen Situation des Christentums und der Situation des Islam. Der Islam ist an vielen Stellen, wenn er denn angegriffen wird, ja, tendenziell eher eine Religion, die zur Selbstverteidigung, zur Selbstbehauptung neigt. Wenn das ganz typisch ist, auch für den Dialog zwischen Christen und Muslimen, dass die Christen zunächst mal anfangen, sich selber anzuklagen und sich selber in Frage zu stellen und ihre Schuld zu bekennen. Das ist auch gut so. Ja, das ist sozusagen eine Bedingung dafür, dass Dialoge gelingen können. Und da sehe ich tatsächlich eine Differenz zwischen dem, was wir jetzt, sagen wir, heutzutage als christlich wahrnehmen und dem, was wir heutzutage als muslimisch wahrnehmen.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, die Gefahr des Fundamentalismus oder der Ideologisierung der Religion haftet sowohl dem Christentum als auch dem Islam an.
Ja, unbedingt. Also man muss das ganz deutlich sehen. Das Christentum ist eine Religion, die dazu neigt, andere Wahrheitsansprüche, andere Geltungsansprüche zu bestreiten. Also wenn wir ans Mittelalter denken, dann haben wir das römische Papsttum, ja, mit dem klaren Anspruch auf Suprematie, auf Oberherrschaft über alle Bereiche der Gesellschaft. Also ob es um das Zinsnehmen geht oder ob es um politische Herrschaftsausübung geht, um die Form des Zusammenlebens zwischen Mann und Frau. Überall steht als letzte Instanz die römische Kirche. Und das bringt natürlich auch Konflikte mit sich. Und diese Konflikte haben wir schon im Mittelalter, ja, zwischen dem Papsttum und dem Kaisertum zum Beispiel. Und diese Konflikte haben aber natürlich auch die Konsequenz gehabt, dass das Christentum sich auf Gegenbewegungen hat einstellen müssen. Also auf politische Bewegungen, auf die Souveränität des Staates zum Beispiel, auf die Entstehung eines absolutistischen Staates, der die Religion sozusagen zähmt. Also das sind Konflikte, also es ist eine Geschichte von Konflikten zwischen Religion und Politik, Religion und Recht, Religion und Ökonomie, die das Abendland, die europäische Geschichte durchzogen haben und letztendlich dazu geführt haben, dass man versucht hat, einen Ausgleich zu finden.
Und es gibt keinen Philosophen eigentlich in unserer abendländischen europäischen Geschichte, der sich eben nicht mit sowas wie Glauben befasst hat, der sich nicht mit so etwas wie Gottesbildern befasst hat und mit der Frage, wer sind wir und woher kommen wir und wohin gehen wir? Also dieses religiöse Element ist eigentlich auch in Europa ganz stark vorhanden gewesen.
Ja, unbedingt. Also ich würde sogar sagen, dass also das 11., 12., 13., 14. Jahrhundert denken, also an die Zeit vor der Renaissance, da ist es ganz klar, dass das gesamte soziale Leben gehalten ist von einer christlich geprägten Weltanschauung.
Und alle arbeiten sich an diesem Problem ab, die Philosophen, Aquin, Augustinus,
ganz etc. Genau. Ja, also es geht dann sozusagen auch um die Frage, wenn jetzt die Philosophen argumentieren, wie stehen sie zu den theologischen Wahrheitsansprüchen? Und es ist eine Revolution, dass die Scholastik sagt, ja, wir müssen sozusagen auch der Rationalität selber eine Eigendynamik zubedingen, eine eigene Logik, ja, die gewissermaßen nicht nur von Autoritäten bestimmt ist, sondern die sich zu rechtfertigen hat gegenüber dem Verstand, gegenüber der Vernunft. Das heißt sozusagen, dass auch in dieser Zeit, obwohl das ganz klar ist, dass natürlich der Gottesglaube akzeptiert ist, auch von der Scholastik, ja, natürlich, ja, bereits Spannungen existieren zwischen Philosophie auf der einen Seite, einer rationalen Argumentation, und theologischen Autoritätsansprüchen.
Da fängt die Spaltung zwischen Wissen und Glauben an.
Ja, würde ich sagen, da fängt sie an. Sie hat auch schon davor, also sie hat auch eine Vorgeschichte. Aber das ist eigentlich das Anliegen der mittelalterlichen Theologie, diese Spannung zu synthetisieren, also sozusagen zusammenzubringen, also eine Weltanschauung zu entwickeln, die alles zusammenhält unter der Herrschaft der Kirche, unter der Herrschaft der Theologie, soll eben auch das rationale Wissen eingemeindet werden und Bestandteil dieses Weltbildes werden.
Gut, das wurde ja dann, also diese Eingemeindung des Wissens wurde ja dann von der Aufklärung nochmal ganz stark kritisiert. Es waren dann zwei verschiedene Bereiche und auch zwei Zugangsweisen.
Wobei die Aufklärung ja selber nicht nur religionskritisch ist, ja, sondern es gibt auch eine Linie in der Aufklärung, die versucht, Religion und Philosophie, rationales Denken und das geistliche Erfahren in Übereinstimmung zu bringen. Das ist auch sehr wichtig, gerade in Deutschland ist das sehr wichtig. Also die Aufklärung ist auch dadurch gekennzeichnet, dass also Offenbarung nicht nur im Gegensatz zum Wissen gesehen wird, sondern dass danach gefragt wird, was kann vor dem Forum der Vernunft Bestand haben? Und es gibt einige Sachen, zum Beispiel der Glaube daran, dass die Welt von Gott geschaffen ist. Das wird als vernünftig in der Aufklärung angesehen, sodass also die Aufklärung auch immer mit dem Problem beschäftigt ist, wie können wir eigentlich einen Ausgleich zwischen Wissen und Glauben herstellen?
Wie sieht das heute aus Ihrer Sicht?
Ich glaube,
also ist es sozusagen heute nicht die Abspaltung da?
Ich glaube, dass die Abspaltung so selbstverständlich ist, dass an vielen Stellen Menschen gar nicht mehr dieses Problem haben. Also es gibt Theologen natürlich, die sich sozusagen nur damit beschäftigen, wie können wir die theologischen Aussagen mit den wissenschaftlichen Aussagen in Übereinstimmung bringen und wie können wir den Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens einlösen. Aber für die Menschen, die Gläubigen, ja, steht das nicht im Zentrum. Also das ist nicht unbedingt so, dass sie vor allen Dingen einen Widerspruch sehen zwischen den Aussagen der Naturwissenschaft auf der einen Seite und den Aussagen des Glaubens, sondern das ist gewissermaßen als Problemstellung weitgehend erledigt und für die Menschen steht viel mehr im Vordergrund, was bringt mir der Glaube, was nützt er mir, ist es eine Lebenshilfe, ist es für mich wichtig? Und an bestimmten Stellen würde man gar nicht auf die Idee kommen, an Dinge zu glauben, wegen mir, an die Jungfrauengeburt oder ist nun Jesus Christus der Sohn Gottes? Man weiß es nicht genau, man lässt es lieber offen. Also das sind sozusagen nicht Fragen, die so existenziell drängend sind. Viel wichtiger ist die Frage, was bringt mir das?
Da ist Pragmatismus eingekehrt.
Ja, Pragmatismus, aber natürlich auch durchaus auch eine Hinwendung zu dem, was eigentlich wirklich lebenswichtig ist.
Hinkt die Kirche da nicht ein bisschen hinterher, gerade die katholische mit ihren ideologischen Streitereien, mit ihren Diskussionen über Dogmata etc.?
Ja, ich bin nicht ganz sicher. Ich bin Protestant.
Gut.
Und ich habe immer großen Respekt vor der katholischen Theologie, weil ich auch die Irrwege der evangelischen Theologie sehe, wenn man sozusagen alles aufweicht und versucht sozusagen mit den wissenschaftlichen Ansprüchen kompatibel zu machen, dann weiß man nicht mehr ganz genau, wie sich die Theologie von anderen Wissenschaften unterscheidet, wie sich der Glaube von anderen Zugangsweisen zur Wirklichkeit unterscheidet. Also ich halte auch sehr viel davon, danach zu fragen, inwieweit es denn rational zu rechtfertigen ist, zu bewähren ist, dass man bestimmte Glaubensaussagen macht. Und das ist in der katholischen Kirche nach wie vor ein großes Thema. Und ich denke auch in der evangelischen Theologie, aber in der evangelischen Theologie sehe ich stärker auch Tendenzen der Auflösung von theologischen Aussagen im Mainstream dessen, was man allgemein denkt. Also zum Beispiel ganz typisch ist, dass man also feststellt innerhalb der evangelischen Theologie, wir können sowieso nicht mit Gewissheit über bestimmte Aussagen in der Welt urteilen. Und diese Erkenntnisungewissheit gilt eben auch für die Theologie und insofern hat die Theologie Anteil an jenen Verunsicherungen, die die Wissenschaft insgesamt sozusagen betreffen. Das halte ich nicht für die Lösung, dass man sozusagen dann so tut, als ob es gewissermaßen überall Unschärfen gibt, fließende Übergänge zwischen dem, was wahr und was unwahr ist. Also die Frage danach, was wahr ist, muss die Theologie aufrechterhalten. Das finde ich gerade irgendwie auch irgendwie überzeugend an dem, was viele katholische Theologen machen.
Haben wir heute nicht wieder eine gefährliche Vermengung von Glauben und Wissen, wenn ich jetzt das Stichwort postfaktisches Zeitalter nenne?
Ja, also ich denke auch, dass wir tatsächlich seit einigen Jahren, eigentlich seit den 80er, 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, eine Tendenz haben, gewissermaßen postempirisch über Wirklichkeit zu sprechen. Das ist sozusagen so eine Art Poststrukturalismus, den man da insgesamt beobachten kann. Und die Grenzen zwischen dem, was wahr und was unwahr ist, werden als nicht klar bestimmbar definiert. diese Vorstellung, diese Erkenntnistheorie hat gewissermaßen ins Platz gegriffen in der gesamten Gesellschaft und eigentlich erheben viele gar nicht mehr den Anspruch darauf, nun dasjenige zu sagen, was auch für andere gültig sein soll. Und daran hat natürlich auch die Theologie Anteil, auch der Glaube.
Inwiefern?
Insofern, als dass man darüber natürlich theologische Aussagen sehr gut transportieren kann.
Zum Beispiel?
Man kann dann sagen, also, was ist Auferstehung? Man würde eigentlich denken, Auferstehung, das muss ja irgendetwas damit zu tun haben, dass etwas, was zunächst auf der Erde war, im irdischen Bereich, in den transzendenten Bereich kommt. Das muss man aber gar nicht so definieren. Nein, Auferstehung ist die Verwandlung der Welt. Also alles wird neu, alles wird anders. So, das ist Auferstehung. Gut, dann hat man das sozusagen metaphorisch umgedeutet. Ja, sozusagen jedes Mal, wenn der Sommer kommt, der Frühling kommt, haben wir eine Form von Auferstehung. Aber damit hat man gewissermaßen auch den Anspruch darauf, gültige Aussagen zu treffen, aufgegeben. Und ich finde aber, dass es zur theologischen Redlichkeit gehört, dann doch auch darüber Aussagen zu machen,
ob
das überhaupt denkbar ist, dass es sowas gibt wie eine Auferstehung. Mhm.
Was meinen Sie, Herr Pollack? Gibt es Gesellschaften, die ohne Glauben auskommen können?
Also wir kennen kaum Gesellschaften, die nicht in irgendeiner Weise sich auf so etwas wie Glauben verlassen. Auch die hochkomplizierten, hochkomplexen, hochindividualisierten, differenzierten modernen Gesellschaften brauchen so etwas wie Vertrauen, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. Also Vertrauen in die Expertise von Experten, Vertrauen in Institutionen, Vertrauen in das Recht, Vertrauen in die Wirtschaft, Vertrauen auch in die Zukunft. Ja? Und ich glaube, also eine Gesellschaft ohne Vertrauen ist schlechterdings schwer vorstellbar.
Ist Vertrauen, ist Glaube sowas wie der Kitt in der Gesellschaft?
Na, ein Kitt unter vielen. Also gerade wenn man sozusagen das Vertrauen in bestimmte Expertensysteme, zum Beispiel Flugzeuge, setzt und auf einmal funktionieren Flugzeuge nicht mehr, dann kann Vertrauen natürlich auch erschüttert werden. Also Vertrauen lebt nicht nur davon, dass es sowas gibt wie dieses Gefühl, ja, von Glaube, Vertrauen, sich verlassen auf, sondern das muss natürlich irgendwo auch gerechtfertigt werden und es wird zum Teil auch durch Leistungen gerechtfertigt, die die Expertensysteme, die die Institutionen erbringen.
Das finde ich aber interessant, dass Sie Glauben mit Vertrauen in Verbindung bringen, weil Vertrauen ist ja, Sie haben es auch angedeutet, eine ganz wichtige Kategorie geworden in den letzten 10, 20 Jahren. Da hat sich auch in der Gesellschaft was verschoben, finde ich. Wir reden jetzt plötzlich über Vertrauen und können eigentlich Glauben durch Vertrauen ersetzen, was eigentlich auch diese Hinwendung zum Pragmatischen wiederum stützen würde.
Also ohne, dass man sozusagen auch gute Gründe hat, sein Vertrauen in bestimmte Dinge zu setzen, kann man sich Vertrauen nicht vorstellen. Und Vertrauen kann natürlich auch erschüttert werden, zum Beispiel dann, wenn man die Experten auf einmal vor Ort sieht und das Gefühl hat, dass sie sich selber nicht auskennen. Dann ist man in seinem Vertrauen erschüttert. Ich würde den Glauben noch etwas absetzen vom Vertrauen. Ja. Das Vertrauen brauchen wir immer, alltäglich. Der Glaube geht zum Teil über das Alltägliche hinaus und bezieht sich eben auf Dinge, die man nicht überprüfen kann, prinzipiell nicht überprüfen kann, also die auch intersubjektiv nicht zugänglich sind, währenddessen Vertrauen auch immer wieder bestätigt werden kann.
Vertrauen kann aber auch blind machen.
Das kann es auch, ganz genau, so wie Glaube auch blind machen kann. Und das ist natürlich eine ganz große Gefahr. Also ich würde da einen sehr scharfen Begriff für dieses Blindwerden verwenden. Das ist eine Form von Dummheit. Und Dummheit würde ich so definieren, dass man sagt, dass ich lasse auf einmal nichts mehr an mich heran, was mich in dem, was ich bisher gedacht habe, erschüttern könnte. Dann wird der Glaube in der Tat blind, dann wird er nicht mehr Einwänden und Kritik ausgesetzt. Und das ist eine Art, sozusagen sich abzuschotten von der Welt, eine Form von Dummheit, die oft kein klares Bewusstsein über die eigene Dummheit hat.
Herr Pollack, vielen Dank.
Auch vielen Dank.